So bitten wir dich, Vater, sende auf die Verheißung Jesu hin, jetzt uns den Heiligen Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht und die Tiefen des Menschenherzens. Lass uns in der Kraft und im Licht dieses Geistes dich tiefer erahnen und lieben lernen. Aber auch lass uns selbst tiefer erkennen. Um all das bitten wir dich jetzt in diesen Tagen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, die sich entschieden haben, das, was die heutige Liturgie als Kerngedanken uns eigentlich zu sagen hat, gleich mal einzuüben, nämlich Metanoein. Denkt um. Lernt von Gott her denken und nicht von euch her. Und der Sinn der Exerzitien ist ja nicht, dass man ein bisschen sich geistig und seelisch erholt, wie man so sagt, das darf man ruhig auch, sondern ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das Entscheidende sind nicht Vorträge. Kann sein, die geben Ihnen überhaupt nichts. Das ist auch gar nicht schlimm. Wenn Sie Anregungen geben, ich freue mich natürlich. Aber das Entscheidende ist die Zeit, die Sie mit Gott verbringen. Und da geht es nicht darum, diesen Gott totzureden, dem alle möglichen Sachen vorzulesen, natürlich fromme Sachen, Gebete, sondern es geht darum, bei ihm einfach Zeit haben, aushalten, lernen, dass dieser Gott mich berühren will. Dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist, dass es keine Ideologie ist, was wir glauben. Aber er muss die Gelegenheit bekommen, mich zu berühren. Da muss ich da sein. Da muss ich Zeit haben. Da muss ich es ihm erlauben. Herr, ich bin jetzt vor dir. Wir haben ja wunderbare Möglichkeiten in beiden Kapellen vor dem Allerheiligsten. Jetzt bin ich da. Ich erlaube dir, du darfst bis in mein Innerstes hineinwirken. Du darfst mich auch an vielleicht schmerzhaften Stellen berühren, damit ich wirklich vor dir heil im Sinne von heilig werden kann. Du darfst das, ich muss es ihm erlauben. Er zwingt sich nicht auf. Er zwingt auch sein Heil mir nicht auf, auch nicht in diesen Tagen. Aber er wirbt um mich, er will mich in die Wüste locken. Und wir wollen das einmal ganz ernst nehmen in diesen Tagen. Ich möchte Ihnen einfach die Erfahrungen der Wüste darlegen. Von den Vätern der Wüste. In verschiedenster Weise, was die erleben, was sie erlebt haben. Was sie uns zu sagen haben. Sicher ist das eine andere Situation, als der wir stehen. Wir können nicht in die Sahara gehen oder die judaische Wüste. Kann man durchfahren oder mal durchlaufen, ist mal ganz interessant. Nicht? Nächstens sind wir wieder dort. Aber trotzdem, die Wüste, hat der Name ist mir jetzt ausgefallen, einer aus dem letzten Jahrhundert geschrieben, der lange in der Wüste war, deine Wüste ist die Großstadt. Aber wie gehe ich damit um, dass ich dort nicht mich verliere, sondern Gott finde und damit mich finde? Wer Gott nicht findet, findet sich selber auch nicht. Das ist das Problem. Wenn ich nicht weiß, wer Gott ist, dann weiß ich auch nicht, wer bin denn ich? Zufallstreffer. Wo komme ich her? Weiß ich auch nicht. Warum bin ich da? Weiß ich auch nicht. Wohin geht's? Weiß ich auch nicht. Ist doch sinnlos. Nicht umsonst hat ein französischer Philosoph gesagt, als ich 7 Jahre alt war, war mein Leben sinnlos. Denn mit 7 Jahren erkannte ich, dass ich sterben muss. Und Gott hat er nicht gekannt. Wenn Sie, ich muss Gott begegnen, dann erfahre ich auch, wer ich selber bin. Dann kommt mein Leben in ein Licht, kommt einen Sinn. Von A bis Z, selbst die dunklen Stunden kriegen dann einen Sinn. Und Exerzitien, das ist ja exerzieren, ja, einüben in etwas, woraus ich weiterlebe und weiter wachse. Also nicht so im Sinne, ich mache jedes Jahr Exerzitien, brauche halt dann wieder 3 Wochen, bis ich wieder im alten Gleis bin. Wissen Sie, das ist eine eigentlich Verachtung der Gnade Gottes. So, es geht immer um weitere Schritte. Wenn ich an Vinzenz Paluti denke, da hinten, mein Stifter, wenn ich sein Tagebuch anschaue, bei jedem Exerzitien ist bei ihm etwas Besonderes passiert. Er hat sich wieder darauf eingelassen, auf etwas Neues. Und das war wie, ja, wir haben immer so wie Tankstellen, wo er den Schwung eigentlich immer erhöhen konnte. Den Schwung Gott gegenüber, Gott entgegen. Also deshalb versuchen Sie diese Tage mit Freuden einfach in Anspruch zu nehmen. Aber bitte, das Wichtigste ist Ihre Begegnung mit Gott selber. Und trauen Sie diesem Gott zu, dass Sie nicht vor einem leeren Tabernakel hocken und nicht vor irgendeiner Gestalt, sondern vor ihm, dem Lebendigen, der auf mich wartet mit einer Sehnsucht, die ich überhaupt nicht ahne und der mich wandeln will. Aber ich muss kommen, ich muss mir die Zeit nehmen und nicht meine Zeit vertreiben mit Lumpergruscht oder mit irgendwelchen Dingen, die mir Spaß machen oder irgendwelche Romane nebenher lesen, auch wenn es geistliche Romane sind, gibt es ja auch nicht. Sondern das Wichtigste ist, dass sie die Zeit vertun mit Gott. Vertun. Nicht was leisten. Das ist Liebe. Ich vertue meine Zeit mit dir. Ich bin einfach da. Damit du für mich da sein kannst. Und dann lasse ich ihn handeln. Und nehmen sich viel Zeit. Das ist das Entscheidende. Sag es ihnen gleich. Und ein Höhepunkt dieser Begegnungen ist natürlich der Eucharistie, wo ich diese ganze Wirklichkeit des unnahbaren, dreifaltigen Gottes in mich aufnehme. Überhaupt nicht vorstellbar. Ist zum Beispiel das Sakrament der Barmherzigkeit, wo ich sein ganzes Erbarmen entdecken darf. Er sagt zur Schwester Faustina, zu der Heiligen, im Bußsakrament tue ich die größten Wunder. Und das stimmt. Die größten Wunder. Da geschieht, was wir immer wieder hier erleben, die tiefste Begegnung und Beziehung zu Gott, neue Erfahrung mit ihm, das kann man nicht machen. Das kann man einfach nicht machen. Das sind einfach die Dinge, auf die ich Sie gleich von Anfang an aufmerksam machen will, was das Wichtigste ist. Und da, sehen Sie, das können Sie alles mit einer inneren Freude und Ruhe tun. Ein entscheidender Faktor von Exerzitien ist auf alle Fälle das Stillschweigen. Ich werde später noch mal etwas sagen, wann wir damit beginnen. Wenige Dinge fördern das Gespräch mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Geist, ganz gleich, so sehr wie das Stillschweigen. Wenige Dinge fördern das Gespräch mit Gott so wie das Stillschweigen. Auch dieses schweigende Dasein vor ihm. Wenn Sie das Schweigen, das ich hier meine, ist natürlich dieses innere Schweigen des Herzens. Und es ist gar nicht so einfach. Wenn Sie, und ohne dieses Schweigen des Herzens kann man die Stimme Christi nicht vernehmen. Ich denke manchmal, oder denken Sie mal selber an sich, wenn irgendetwas ansteht, Sie wissen nicht, wo Hut und Wüst ist, was Sie jetzt tun sollen. Sie waren ganz sapplich. Wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich denn tun? Wie mache ich's? Manche schießen dann in der Wohnung rum wie eine Hornis Und jeder, der in den Weg kommt, kriegt einen Stich ab. Aber sie kommen nicht zur Klärung. Statt dass sie zur Ruhe kämen, hinsitzen, sich der Gegenwart des dreifaltigen Gottes bewusst werden, du Dreifaltiger in mir, und gleichsam in ihr Inneres gehen, das ist Schweigen des Herzens, und einfach bei ihm ruhen, ihm die Sachlage darlegen und hören. Und hören. Und dann kann es sein, wenn sie wirklich still werden, dass ihm plötzlich ein Wort der Weisheit einfällt, wie die Schrift sagt. Und es ist ein Heureka. Jetzt habe ich es. Das ist es nämlich genau. Und jetzt überlegen Sie mal in Ihrem Herzen, ob Sie das Gott zutrauen, ob Sie glauben, dass er zu Ihnen spricht. Dass Sie einfach nachhucken wie Pfund schnitzen und sagen, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin jetzt einfach bei dir und höre. Und dass mir plötzlich ein Gedanke kommt, der wie ein Schlüssel sein kann. Glauben Sie das? Warum tun Sie es dann nicht? Merken Sie es. Das ist aber Realität. Dann können wir Zeugen werden. Dann können wir von einem Gott reden, dem wir begegnet sind und nicht von einem theoretischen. Nicht von einem Gott der Philosophen. Und das ist Sinn, Exerzitien, einem lebendigen Gott zu begegnen. Aber ich brauche dieses Schweigen. Nicht? Dieses Schweigen des Herzens. Dann kann ich etwas vernehmen. Das sind keine Stimmen oder kriegen Sie keine Erscheinungen. Die habe ich auch noch nie gehabt. So, und Gott handelt ganz unauffällig und trotzdem für Sie lösend. Erfahrend. Wissen Sie, es ist für viele sehr schwer, dieses innere Schweigen zu verwirklichen. Wenn Sie so an Ihren Alltag denken, nicht? Wo scheppert und kleppert und kracht und rumpelt von morgen bis zum Abend, nicht? Und wenn man dann heimkommt, dann hält man es nicht einmal aus, wenn es da mal still ist, dann muss man wieder irgendeinen Kasten aufmachen, dass der wieder da aus der Röhre brüllt. Man traut gar nicht mehr diesem Unendlichen, dass er in der Stille zu mir reden kann, dass das spannender wird wie ein Roman. Wir sind so umgeben von Tönen, dass wir kaum zu dieser inneren Stille kommen. Es ist sehr schwer, in dieses Schweigen hineinzufinden. Man braucht manchmal 2-3 Tage. Und man hängt, ja, gerade so 3,5 Tag. Aber es lohnt sich. Das kann dann weitergehen. Das ist dann nicht abgeschlossen. Wenn Sie heute Abend mal noch geschwind für sich sind und ein paar Augenblicke mal die Augen einfach zumachen und darauf achten, was dann in ihnen vorgeht, um nicht zu sagen losbricht. Und wenn sie die Augen zu haben und nichts mehr sehen, ob es dann still wird in ihnen oder erst recht laut. Dass dann plötzlich alle möglichen Filme ablaufen. In diesen geschlossenen Augen. Und dann kommt die Person, Mensch, der Haar, der dreht die Gurgel rum, wenn die verwischt. Und dann kommt jenes. Und der haben auch. Oh. Da geht's los. Dann merken Sie erst, was für ein Saukrach in Ihnen drin ist. Da haben Sie vorher nicht gemerkt. Weil der Krach von außen viel zu laut war. Probieren Sie es mal, die Augen mal einige Zeit geschlossen zu halten. Versuchen Sie das auch beim Gebet, in dieser Begegnung mit Gott, wo ich vorhin gesagt habe. Und dann einmal sich beschäftigen mit dem, was da alles aufbricht. Und das einmal zuerst ordnen. Aber da kommen wir noch drauf. Das würden Ihnen die Väter der Wüste sagen. Man darf wohl annehmen, dass dann, wenn wir lernen zum Schweigen oder beginnen zu Schweigen zu kommen, äußerlich, um natürlich zum Schweigen des Herzens zu finden, dass dann eine ganze Gedankenwogen uns überfluten, denen wir uns kaum entgegenstemmen können. Da merken wir erst, was alles in mir drin ist. Wenn Sie das ein dauerndes in mir sprechen, oft drückt sich's aus in Selbstgesprächen, nicht? Es ist regelrecht ein Lärm in mir. Aber das merke ich erst, wenn ich mal beginne, äußerlich zu schweigen, um innerlich schweigen zu können. Dann muss ich zuerst den Lärm aushalten. Aber dann nicht davonlaufen, sondern das aushalten. Das mal auslärmen lassen, bis denen die Luft ausgeht. Und dann kann es langsam ruhig werden. Und das lohnt sich. Ich sage es Ihnen, es lohnt sich. Fliehen Sie nicht. Manche fliehen gleich. Ist ja nichts. Wenn Sie, unsere innere Stimme ist im Wettstreit mit den Stimmen und Bildern, die von außen kommen, die durch, gleichsam könnte man bildlich sagen, durch ihr Geschrei meine Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Sie werden immer wieder feststellen, auch Gegenstände schreien mich an. Laufen Sie durch eine Stadt. Da sehen Sie alles Mögliche. Und das alles ist nicht einfach, steht nicht einfach da. Es schreit Sie an. Da kommt Ihnen, weiß der Kuckuck, was für Gedanken. Da fängt an, was zu laufen. Ja? Alles beginnt zu reden. Das vergessen wir oft. Wir hören sehr oft und sehr viel mit den Augen. Wir hören mit den Augen. Wir sehen das, nicht? Und dann schafft's. Ich wollte Ihnen nur mal bewusst machen, was da alles in uns läuft, was uns die Begegnung mit Gott zum Teil massiv unmöglich macht. Oder stark behindert. Und deshalb sind solche Tage so wichtig, dass man wirklich sich einmal in dieses Schweigen hineinwagt. Man kann ja mal fragen, welche Chancen hat denn die leise Stimme Gottes bei all dem Krach und Betrieb, den man dann in sich entdeckt oder auch der von außen kommt? Wenn Sie das äußere Schweigen, ist sicher eine große Hilfe zur Verwirklichung des inneren Schweigens. Aber äußerlich kann ich schnell schweigen, da höre ich einfach auf, fertig. Aber damit habe ich das innere Schweigen noch nicht erreicht. Dann muss ich zuerst einmal, wie schon gesagt, den inneren Lärm aushalten, bis der abtaut, um dann etwas ganz Tiefes eigentlich dann zu entdecken in mir. In mir. Wenn Sie es nicht fertig bringen, das äußere Schweigen zu wahren, das heißt, wenn es Ihnen unerträglich ist, dann müssen Sie sich fragen, wie will ich dann das Schweigen im Innern aushalten? Dort, wo eigentlich der Reichtum sitzt. Es gibt so viele Augenblicke in unserem Alltag, wo wir dieses Schweigen, wenn wir es einmal entdeckt haben, zulassen können. Wie oft sind Sie für sich kurz? Sind Sie allein? Ist gerade Pause? Ich spreche immer gern von den Fünklein der Zeit, die wir oft einfach vertun. Und da kurz zum Schweigen zu kommen, zur Ruhe zu kommen, du Gott in mir, genügt oft schon. Du Gott in mir. Ja. Und das kann schon wieder so eine Quelle der Kraft werden für das, was vor mir liegt. Wissen Sie, Schweigen aushalten zu können, ist ein recht gutes Merkmal für geistliche Reife, auch für geistige und für emotionale Reife. Schweigen aushalten zu können, hat mit Reife zu tun. Ich habe oft manchen in Gemeinschaften gesagt, wenn du nicht in einer Gemeinschaft auch allein sein kannst, dann bist du gar nicht gemeinschaftsfähig. Wenn du dort nicht auch schweigen kannst, für dich sein kannst und dort wirklich zu Hause sein kannst, bist du nicht gemeinschaftsfähig. Denken Sie mal an Personen, die Sie vielleicht kennen, die den ganzen Tag rattern. Da schnattert es und schnattert es, wo du dir überlegst, wo bringt denn der ganzen Tag die Vokalen her? So viele Worte hätte ich gar nicht auf Lager. Und es läuft und läuft. Mir noch drei Sätze, weiß ja nichts mehr. Verstehen Sie? Und da schnattert es und schnattert es. Und dann gucken Sie mal, was das für ein Inhalt ist. Das ist ja regelrecht ein Ersatz für ein Brechmittel. Der Inhalt. Nichts. Leer. Verstehen Sie? Und schauen Sie mal, ein schweigender Mensch, da ist oft nur ein Satz. Aber der hilft Ihnen. Das kommt aus der Tiefe. Das ist der himmelweite Unterschied. Und diesen Reichtum, den hat jeder von Ihnen in sich. Ich muss ihn bloß mal zulassen. Also es geht nicht mir nicht bloß jetzt um das Schweigen jetzt in diesen Exerzitien, dass man das mal wieder entdeckt, diesen Reichtum, diese wirklich personale Begegnung mit Gott. Das ist dann kein Schweigen mehr, sondern das ist ein zutiefst Gemeinschaft, damit Sie es dann in Ihrem Alltag, in Ihrer Wüste weiter üben können. All diese Augenblicke nutzen können, um das, was Sie erfahren haben, wieder zu vergegenwärtigen. Das wäre ganz wichtig. Und Sie werden merken, das sind Quellen der Kraft. Es ist möglich, dass der Lärm in Ihrem Innern noch lauter wird, wenn Sie schweigen. Dass Ihre Zerfahrenheit noch größer wird, wenn Sie schweigen, äußerlich. Und Sie eigentlich, ich möchte mal sagen, noch unfähiger werden zu beten. Weil es da drin zugeht wie im Ewigen, bloß nicht so, wie ich mir es vorstelle. Regen Sie sich nicht auf, bitte. Halten Sie diese Armut aus vor Gott. Hören Sie hinein, was da alles kommt. Vielleicht sind es Dinge, die Sie eigentlich zwingen, in Anführungszeichen, sich zu versöhnen mit jemand, weil da unter das Gesicht aufsteigt. Dann können Sie nicht beten ohne Versöhnung. Vielleicht müssen Sie sich versöhnen mit mancher Situation Ihres Lebens, die da unten aufsteigt. Wo da und Hader kommt, wo da und Zweifel kommt, oh Gott, wieso? Und so, wo Sie sich erst versöhnen müssen mit Ihrer Situation, bevor Sie wieder beten. Wenn Sie die Dinge steigen, alle auf, wenn Sie beginnen zu schweigen, aber auch einmal draufschauen, was steigt denn da alles auf? Und versuchen Sie es zu lösen. Das nennen die Väter der Wüste Gebet der Selbsterkenntnis. Dieses sich befassen mit diesen Gedanken, die da aufsteigen, nennen sie Gebet der Selbsterkenntnis. Also regen Sie sich ja nicht auf. Sie wollen vielleicht jetzt, jetzt möchte ich einen Rosenkranz beten, oder jetzt möchte ich mal das Leiden Jesu betrachten, oder jetzt möchte ich einfach bei Jesus sein. Ich möchte mal so ganz einfach da sein bei ihm. Und da geht es da drin los. Nicht, und da ist mein Nachbar eingefallen und meine Schwägerin und, ach, und der alte Knacker da, der da und rasselt und mit alles durcheinander. Verstehen Sie, auf einmal geht es los. Hasch, und ich wollte doch jetzt einmal nicht beten. Ta, ta, ta. Zuerst zurück zum Regiment. Zuerst die Versöhnung mit diesen Typen. Zuerst das in Ordnung bringen vor Gott. Dann werden sie schön beten. Aber nicht vorher. Und das, dieses Mühen drum ist schon Gebet. Haben Sie keine Angst. Haben Sie keine Angst. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Wenn Sie, wir unterdrücken oft Ungereimtheiten in uns, weil wir beten wollen. Das geht nicht. Wenn es zum Altar geht, überleg dir zuerst, ob jemand was gegen dich hat. Versöhne dich zuerst und dann komm. Und wenn Sie, da brauchen Sie niemand, kein Wahrsager, der Ihnen da sagt, was bei Ihnen noch nicht sauber ist, noch nicht im Lot ist. Nur schweigen und dann steigt es auf. Kommt von selber. Also auch damit befassen ist Gebet. Ist es klar? Nicht unterdrücken. Lösen. Lösen. Und wenn Sie alle drei Tage dazu brauchen, aber ist gut, das ist ausgezeichnet. Und dann kommen Sie in eine Freiheit, wenn Sie heimkommen. Dann können Sie beten. Dann können Sie beim Herrn ruhen. Also wie gesagt, der Lärm kann so stark werden bei diesem Schweigen, dass ich unfähig werde zu beten, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ja. Wenn Sie, und dieses, was da kommt, das liegt nicht am Schweigen, sondern der Lärm war vorher schon da. Nur habe ich es nicht gemerkt. Das Schweigen hebt diese negativen Dinge in mir, die eigentlich mein Leben bedrängen und bedrücken, auch wenn ich es manchmal nicht weiß, woher kommt es denn. Das Schweigen hebt in mir, oder hebt diesen Lärm eigentlich ja, ins Bewusstsein und gibt diesem ganzen Zeug in mir die Chance, dass es wirklich bekämpft werden kann, gelöst werden kann, dass ich seiner Herr werden kann. Jesus sagt ja einmal im Evangelium, wenn du betest, dann schließ die Tür hinter dir zu. Und bete im Verborgenen. Taimaion, das ist im Griechischen ist das der hinterste Raum in einer Höhle. Also die haben ja immer Höhlen und die Häuser davor gebaut, je nachdem in welcher Gegend das war in Israel. Und die hinterste Höhle, das war der hinterste Raum, wo die Nahrungen aufbewahrt waren. Da gab es keine Fenster natürlich in der Höhle. Und das ist gemeint. Geh in diesen Raum, weißt du, wo auch da die Jalousien zu sind. Wo du nichts mehr siehst, wo nur noch du und Gott ist. Das ist gemeint. Ja. Schließ die Tür hinter dir zu. Das ist gemeint. Und ja, hab den Mut, mit dem, was aufsteigt, dich auseinanderzusetzen. Wenn Sie, wir schließen offensichtlich die übrige Welt nicht aus unserem Herzen aus, auch wenn wir beten. Denn wir pflegen ja ihre Anliegen in unserem Gebet einzuschließen. Nicht? Es geht ja nicht darum, die Welt loszuwerden, wenn es heißt, schließ die Tür hinter dir zu. Sondern es geht darum, das, was ungereimt ist in mir, in Ordnung zu bringen. Um dann auch die Welt vor Gott zu bringen. Doch die Tür muss fest verschlossen sein, wenn der Lärm der Welt nicht hereinkommen soll und die Stimme Gottes dann erstickt. Wenn Sie gerade auch in den Anfangsstadien, wenn uns die Konzentration noch Mühe macht, ist das eine bisschen gefährliche Geschichte. Man kann sagen, der Anfänger im Gebet braucht nicht weniger Konzentration als ein Anfänger in der Mathematik. Der kann auch keine schwierigen Aufgaben lösen, wenn ein großer Lärm um ihn herum ihn ablenkt. Aber mit der Zeit kommt der Augenblick, da der Gebetsschüler wie der Mathematikschüler so sehr von seiner Materie gepackt ist, der Mathematiker von seiner Materie, von seiner Mathematik, und der Betende so von Gott gepackt ist, dass kein noch so großer Lärm seinen Geist von ihm ablenken kann. Dass nichts mehr ihn ablenken kann von dem, was ihn beschäftigt, nämlich der eine die Mathematik, der andere Gott. Aber das braucht seine Zeit. Doch in den Anfangsstadien, wo wir uns einüben in diese Begegnung mit Gott, dieses Sammeln auf ihn, da sollten wir auch demütig sein und zugeben, dass wir einfach auch äußerlich Ruhe und Stillschweigen brauchen, um Gott begegnen zu können. Wissen Sie, sonst wird unser Gebet oft nichts anderes als sein ein Blabbern. Nicht, dass mitten im Krach, wir beten halt ein Gebet runter, Vater unser im Himmel, geheilt, und eigentlich kein Gedanke an das, was wir sagen. Existenziell stehen wir gar nicht dahinter. Es waren einfach nur Worte, ein Plappern wie die Heiden. Das geht natürlich im Lärm auch, aber ist kein Gebet. Ist keine Begegnung. Ich widerspreche mir vielleicht sogar, wenn ich sage, dein Wille geschehe und tu meine eigenwilligen Dinge. Oder dein Reich komme und ich baue mir mein Reich auf, wie ich mir das vorstelle. So ein Gebet kann ich nur beten in der Stille, wo ich betrachtend mir klar werde, was ich diesem Gott sage, was das existenziell für mich bedeutet. Vielleicht helfen uns auch einige Worte von Heiligen, die gerade zu diesem Stillschweigen aus ihrer Erfahrung uns einiges vermitteln können. Viele Heilige priesen das Stillschweigen mit sehr beredten Worten. Hört sich gut an, das Stillschweigen mit sehr beredten Worten. Das heißt, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Sie waren einfach so angetan von dem, was sie in ihrem Schweigen erfahren haben, dass sie es halt jedem gleichsam gönnen möchten. In einem Buch von Thomas Merton stieß ich auf zwei schöne Zitate. Und zwar, das eine stammt von Isaac von Ninive, auch ein Wüstenvater, einem syrischen Mönch. Und was er sagt, das trifft natürlich ebenso auf den Einsiedler zu in der Wüste, wie aber auch, kann man sagen, auf den Apostel im Herzen einer modernen Großstadt. Es gilt für beide. Nämlich, viele sind dauernd auf der Suche, sagt er. Doch nur diejenigen finden, die dauernd im Schweigen verharren. Und jeder, der im Wortgeklingel schwelgt, ist, mag er auch Wunderbares sagen, in seinem Innern leer. Also der erste Teil, viele sind dauernd auf der Suche, doch nur diejenigen finden, die dauernd im Schweigen verharren. Und so eben auf der Suche nach dem Wesentlichen meines Lebens, nach Gott. Nach dem Sinn meines Lebens. Viele sind auf der Suche, sagt er, dauernd. Eigentlich jeder sehnt sich danach. Aber nur die finden es, die im Schweigen verharren. Und jeder, der im Wortgeklingel schwelgt, also dauernd redet, mag er noch so Schönes sagen, in seinem Innern ist er leer. Und ich denke, man spürt das ja auch bei sich selber. Wenn man manchmal so überlegt, was habe ich denn heute Abend alles geredet in der Gesellschaft, in der ich war, nicht, wo man dann selber spürt, war eigentlich ein leeres Geschwätz, auf Deutsch gesagt. Es kam nicht aus deiner Tiefe. Man merkt es oft bei sich selber. Ja. Und man merkt es auch bei anderen. Weiter sagt er, dieser Wüstenvater, liebst du die Wahrheit, dann liebe das Schweigen. Liebst du die Wahrheit, dann liebe das Schweigen. Und die Wahrheit ist Gott selbst. Eben diese Frage Jesu vor Pilatus, oder die Frage Pilatus eigentlich, nicht? Was ist Wahrheit? Und Sie merken heute in manchen Schriften, wie man mit dieser Wahrheit umgeht. Alles relativiert. Sie können heute Sachen lesen, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt nur relative. Heute, was heute wahr ist, ist morgen nicht mehr wahr, so ungefähr. Oder es ist immer abhängig von dem, was den Menschen gut tut, das ist wahr. Wo sie spüren, das befriedigt keinen Menschen. Die Wahrheit muss etwas Absolutes sein. Und das gilt für immer, wo ich mich orientiere dran. Ja. Liebst du die Wahrheit, dann liebe das Schweigen. Dann findest du hin. Das Schweigen, sagt er weiter, wird dich wie das Sonnenlicht in Gott erleuchten und dich vor den Trugbildern der Unwissenheit befreien. Trugbildern der Unwissenheit befreien. Ich habe heute oder gestern kam ein Fax von einer mir unbekannten Person. Und plötzlich irgendwo bekehrt, wie sie sagt. Und hat mir etwas geschrieben, wo sie unklar war. Sie hat gebetet, sie ist in die Stille gegangen, hat sie mir gesagt, einfach so das geschrieben. Und dann kamen ja die und die Gedanken und fragt mich, ob das so stimmt. Wo ich sagen muss, das sind so tiefe Gedanken, dass das einfach ein Mensch, der jetzt erst noch nicht lang den Weg zu Gott gefunden hat, aber so tief erkennt. Also, da war ich ganz baff. Aber genau das ist es. Genau das ist es. Das Schweigen wird dich wie das Sonnenlicht in Gott erleuchten. Du hast plötzlich Zusammenhänge. Dir kommen plötzlich Gedanken, Zusammenhänge, die hast du nicht gehabt bis jetzt. Die fallen dir einfach ein. Aber das ist genau das Licht Gottes, das im Schweigen dich trifft und dich belehrt. Darum sagt aber Johannes in seinem Brief, nicht? Ihr habt die Salbung empfangen. Ihr braucht niemanden mehr zu fragen. Die Salbung lehrt euch alles. Und Salbung ist Heiliger Geist. Ja? Aber glaube ich das? Schauen Sie, gerade heute, wo Sie so viel auch hören, auch im Bereich des Religiösen, der Theologie, da können Sie ja manchmal, kann man sich auf den Kopf stellen, wenn man da von Haferkäse hört, ich muss ja schon mal Schwäbisch schwätzen. Ne? Und man sagt ja, was hat denn das noch mit Theologie zu tun? Nicht? Das sind ja bloß nur Hypothesen, nicht? Ja, manchmal nur noch ein ganzer Friedhof von Hypothesen. Was ist da noch Wahrheit? Alles menschliche Konstruktionen. Und da einfach in der Stille bei Gott, wo plötzlich jedem von uns plötzlich ein Zusammenhang aufgeht, Klarheit geschenkt wird, das kann man nicht machen. Aber in der Stille spricht der Herr, lehrt uns die Salbung, der Heilige Geist. Das ist das, was schon dieser Mönchsvater aus dem 3., 4. Jahrhundert uns da berichtet, nicht? Wie das Sonnenlicht in Gott werden wir erleuchtet. Und es wird dich von den Trugbildern der Unwissenheit befreien. Trugbilder der Unwissenheit. Das sind doch Trugbilder. Die Menschen wissen oft nicht mehr, was hinten und vorne ist. Gibt's Gott, gibt's ihn nicht mehr? Das ist schon die letzte Frage, aber so zwischendrin noch viele Fragen, nicht? Trugbilder der Unwissenheit. Da wirst du manchmal verrückt. Das Schweigen wird wie das Sonnenlicht sein, das dich von den Trugbildern der Unwissenheit befreit. Das Schweigen wird dich mit Gott selbst vereinen. Liebe das Schweigen über alles. Es bringt dir eine Frucht, die keine Zunge beschreiben kann. Und es ist ja einer, die sprechen ja aus Erfahrung. Ja. Es sind ja auch Menschen gewesen wie wir. Und ich denke, wir haben immer wieder diese Fünklein der Zeit in unserem Alltag, wo wir dieses innere Schweigen wieder zulassen können. Und einfach Dinge, die uns gerade bewegen, einfach vor Gott stehen lassen können und bei ihm sind, in Stille, ein paar Minuten, wo uns plötzlich etwas aufgehen darf. Vielleicht nicht in dem gleichen Augenblick, aber dann vielleicht die nächsten Stunden. Vielleicht die nächsten Tage, auf einmal geht man was auf. Als Frucht dieses Schweigens, dieses Vorgottseins. Wenn Sie anfangs, müssen wir uns zum Stillschweigen zwingen. Also wenn man sich so in dieses Schweigen einübt, das ist oft der Fall, das stimmt schon. Dann aber wird etwas geboren, das uns zum Stillschweigen hinzieht. Ich weiß noch, als ich im Noviziat war, ja, ein junger Kerl mit 22. Und da hatten wir die großen Exerzitien. 4 Wochen Schweigen. Also am Anfang habe ich auch gedacht, mein Lieber, am Schluss von diesen Tagen, ich habe oft schon überlegt, was war denn das alles? Das konnte mir niemand erklären. Am Schluss von diesen Tagen hätte ich am liebsten überhaupt nicht mehr geredet. Aber von dieser Zeit an, bedeutet mir das Schweigen etwas, ich kann es nicht erklären, warum. Aber es ist für mich nicht eine Leere oder nichts. Ich bin oft in den Ferien tagelang gerne allein, wo ich mit niemandem Menschen schwätze, wo ich noch jetzt wieder Stimmübungen machen muss, dass ich wieder schwätzen kann. Es ist einfach schön. Aber man muss es einmal gewagt haben, verstehen Sie? Das war jetzt meine einfache Erfahrung. Dass das Schweigen eine Fülle ist, wo ich gerne immer wieder zurückkehre. Und wo ich einen unheimlichen Wert finde. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was, verstehen Sie? Aber ich spüre, es ist eine Fülle, es ist ein Erfülltsein, es ist nicht eine Vereinsamung oder sonst etwas, im Gegenteil. Ja? Ich sage Ihnen das alles einfach, um auch diese Tage für sie, ja, ich möchte zwar sagen, anzubieten, dass sie etwas erfahren, falls sie es noch nicht erfahren haben, was für sie ein Wert, ein weiterer Wert ist fürs kommende Leben. Wie gesagt, anfangs muss man sich ein Stück zwingen, ja. Aber dann wird etwas geboren, das uns zum Stillschweigen hinzieht. Möge Gott uns dieses Etwas verkosten lassen, das aus dem Schweigen geboren wird. Dieses Etwas verkosten lassen. Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, kann ich nicht immer sagen, was das ist, aber es ist Fülle. Es ist Gemeinschaft, es ist nicht Einsamkeit. Das heißt, es sind immer noch Worte von diesem Wüstenvater. Da sagt er dann, übe dich doch darin, so wird dir ein unsägliches Licht aufgehen. Nach einiger Zeit wird im Herzen dieser Übung eine gewisse Wonne geboren. Und der Leib wird geradezu, ja, mit Gewalt dahin geführt, im Stillschweigen auszuharren. Also eine Erfahrung, die jeder machen kann, und ich denke, manche von Ihnen haben sie schon gemacht. Nun, jedes Wort dieser Zeilen, dieses Wüstenvaters, verdient eigens meditiert zu werden. Ich habe es ja ein bisschen versucht. Man kann sagen, sie sprechen das Herz eines jeden an. Eines jeden, der schon einmal praktisch erfahren hat, ja, wie kostbar eigentlich das Schweigen ist. Dass es nicht einfach ein Mundhalten ist, ein Stummsein, sondern Begegnung und Fülle. Das andere Zitat von Mertens stammt von einem Wüstenvater Amonas, einem Jünger des großen Wüstenvaters Antonius. Das hat er sagt, seht, meine Lieben, ich habe euch gezeigt, was das Schweigen vermag, wie gründlich es heilt und wie es Gott ganz und gar wohlgefällig ist. Wie gründlich es heilt. Also ich denke jetzt auch gerade an Dinge, die da hochkommen, die uns eigentlich krank machen. Zorn, Hass, Wut, Unversöhntheit und so weiter. Ungereimtheiten. Das gründlich heilt. Und deshalb habe ich euch auch geschrieben, ihr möchtet euch in dem Werk stark erweisen, zu dem ihr euch verpflichtet habt, damit ihr erkennen könnt, dass durch das Stillschweigen Gottes Kraft in euch gewohnt hat, dass euch aufgrund des Stillschweigens Gottes Geheimnisse bekannt waren. Nun, dieser Isaak von Ninive, den ich zuerst zitiert habe, spricht offenbar aus Erfahrung, wenn er sagt, anfangs müssen wir uns zum Stillschweigen zwingen. Das Schweigen fällt uns anfangs nicht leicht. Wenn wir es zu halten versuchen, werden wir in uns starke Widerstände feststellen. Also genau dieselbe Erfahrung, wie ich schon andere zitiert habe. Wir müssen uns am Anfang zwingen, also da braucht sich nicht wundern, wer es jetzt das erste Mal probiert oder das zweite Mal. Das Schweigen fällt uns anfangs nicht leicht. Wenn wir es zu halten versuchen, werden wir in uns starke Widerstände feststellen. Also auch da nicht davonlaufen, nicht resignieren. Ein anderer schreibt, das Selbst ist noch nicht vertraut mit der seltsamen Ebene des Schweigens, die gerade denen recht bald vertraut wird, die sich auch nur in den bescheidensten Anfängen des kontemplativen Lebens versuchen, wo das Selbst von dem Eins ins Andere befreit wird. Wir haben ja in unserem Leben wirklich praktisch so ein Fließband. Es geht eins ins andere ein, nicht? Es läuft und läuft der ganze Tag, nicht? Und er sagt, wo das Selbst von dem Eins ins andere befreit wird, hört man nie die Stimme der Welt und ereignet sich die großen Abenteuer des Geistes. Also das sind Worte, die sich ja vielleicht ein bisschen übertrieben anhören, aber es sind Worte aus Erfahrung. Abenteuer des Geistes. Und ich vermute, sage ich mal vorsichtig, vermute, dass, ja, ich sage jetzt vielleicht auch wieder was Gewagtes, die ganze Oberflächlichkeit heute im geistlichen Leben, auch in der Theologie, eben daran liegt, dass wir Theologen zu viel reden und zu wenig schweigen. Wir reden über Gott und kommen nicht mehr zum Reden mit Gott, zum Schweigen. Und dann wird alles oberflächlich. Das ist die große Gefahr bei uns allen. Auch bei uns Theologen, die wir eigentlich von Gott reden sollten. Aber ich muss ja von einem Gott reden, dem ich begegnet bin und nicht den ich im Lehrbuch gelernt habe. Und dann wird es oberflächlich. Und das spüren Sie auch bei den normalen Christen. Wenn sie nicht mehr schweigen, wenn sie, und ich merke es ja immer bei Exerzitien, die Leute tun sich immer schwer, und dann, wenn sie es durchgehalten haben, sagen, das war hochinteressant. Dann haben sie irgendwas erahnt. Dann haben sie etwas erfahren. Ja. Es sind tatsächlich Abenteuer. Sie werden erregende Entdeckungen machen. Sobald sie die anfängliche Langeweile, die natürlich auch auftritt, ist eine Gebetsschwierigkeit, und das Unbehagen durchstanden haben, die das Schweigen mit sich bringt. Nicht? Am Anfang wird es langweilig, da darf man am liebsten gleich einen Roman holen und mal ein bisschen die Zeit ausfüllen. Tun Sie es nicht. Lassen Sie erst mal alles raufkommen, was ich gesagt habe. Und beschäftigen Sie sich damit. Lösen Sie es. Und Sie werden feststellen, dass das dunkle Schweigen in Wirklichkeit voll himmlischen Lichtes und himmlischer Musik ist. Das, was vielleicht auf den ersten Blick Leere und Nichts zu sein scheint, wenn ich verschweige, leer, nichts, ist in Wirklichkeit von Gottes Gegenwart erfüllt. Und zwar einer Gegenwart, die sich unmöglich beschreiben lässt. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, was das ist. Es ist einfach Erfülltheit, die aber sehr überzeugend in den Worten zusammengefasst ist, mit denen einmal Simone Weil zu sagen versucht, was sie empfand, wenn sie das Vaterunser betete in dieser Weise. Nämlich, zugleich herrscht dort ein Schweigen, das diese Unendlichkeit der Unendlichkeiten ganz und gar erfüllt. Ein Schweigen, das keine Lautlosigkeit, sondern Gegenstand einer positiven Wahrnehmung ist. Positiver als der eines Lautes. Geräusche erreichen mich, falls überhaupt vorhanden, erst, wenn ich das Schweigen durchquert habe. Also so Simone Weil. Zugleich herrscht dort ein Schweigen, das diese Unendlichkeit der Unendlichkeiten, Gott, ganz und gar erfüllt. Ein Schweigen, das keine Lautlosigkeit, sondern Gegenstand einer positiven Wahrnehmung ist. Nicht, darum habe ich gesagt, es ist nicht ein Schweigen, wo man leer wird und langweilig und so, sondern es ist ein Erfülltsein. Es ist, man will nichts anderes. Man will nichts anderes. Ich glaube, diese Worte genügen, um einfach in diesen Tagen der Exerzitien dieses Schweigen zu riskieren. Denn eine bessere Gelegenheit bietet sich ja im normalen Leben nicht. Man muss da schon mal rausgehen zu solchen Tagen, um das einmal auch ein paar Tage zuzulassen. Und auch wirkt sich das Schweigen, man könnte sagen, kumulativ aus. Das heißt, das Schweigen, das auf diese 3-4 Tage folgt, also nachher, ist tiefer als das Schweigen am Beginn der Exerzitien. Das Schweigen, das nachher folgt, wenn Sie wieder zu Hause sind, im Alltag, wo Sie diese Fünklein der Zeit nutzen, zu sprechen, ist dann tiefer als jetzt am Anfang, wo Sie es einüben. Auch eine Erfahrung. Vielleicht noch ein lassen wir das einmal so stehen. Riskieren Sie es. Und so segne ich euch zu diesem Weg in die Fülle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, dies war der Einführungsvortrag der Exerzitien. Ich will dich in die Wüste verlocken und zu deinem Herzen reden mit Pater Hans Bobe aus Hochaltingen.